Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. Bevor wir jetzt in die neue Episode reinstarten, würde ich euch bitten, wenn ihr diesen Podcast hört, gerne an FreundInnen weitergeben. Auch gerne euren Lieblingskanal abonnieren. Also man kann ja diesen Podcast nicht nur auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören, sondern auch sehen. Gerne ein Like da lassen, gerne bewerten, auch auf YouTube, damit der Podcast gesehen wird. Und jetzt genug Werbung für uns. Jetzt geht es mit der neuen Folge weiter. Und zwar habe ich in dieser Podcast-Folge Josie Miller eingeladen. Sie ist DJ, sie ist Musikproduzentin, sie ist Sängerin. Sie ist aber auch sehr lange Podcasterin gewesen, beziehungsweise ist es immer noch. Sie war mit Rappern wie Trettmann oder auch noch Fett Toni auf Tour. Mit Helen Fares hat sie den Podcast Homegirls gemacht, der 8 Jahre sehr erfolgreich war. Sie hat mit Vis-a-vis das DJ-Duo Okay Wow gegründet. Sie hat mit Steffen Heinrich, den man kennt von Clan, das Duo Import-Export gegründet und ist mit ihm auch ordentlich auf Tour. Und sie hat auch ganz früher einen Hip-Hop-Channel gehabt, Boom FM. Jetzt ist es so, dass ich mit Josie schon ein paar Mal Musikinterviews hatte und da haben wir ganz oft über mentale Gesundheit gesprochen. Das ist auch ein Thema bei ihr, zum Beispiel mit Import-Export. Da gab es eine ganze EP, die hieß Group Therapy, also Gruppentherapie, und ein Song hieß auch Meds, Medikamente. Da ging es um das Thema Antidepressiva und jeder nimmt andere Medikamente oder auch keine Medikamente. Den einen hilft es, den anderen nicht. Darüber haben wir schon mal in dem Interview richtig guten Deep Talk gehabt. Zusätzlich dazu hat sie jetzt vor kurzem aber auch auf dem Flux FM Bergfest gespielt. Da hat sie dann mit ihren 2 Freundinnen auf der Bühne gestanden und das erste Mal vor Publikum gesungen und gleichzeitig auch dann mit Samples gearbeitet, was auch eine Premiere für sie war. Und obwohl sie seit 20 Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist in der Medien- und Musikbranche, hat sie immer noch mit Lampenfieber zu tun und mit Imposter-Syndrome. Und ihr neues Album wird auch ein Konzeptalbum, das kommt im Oktober raus. Da geht es um die 4 Phasen des Schlafes, denn Josie hat auch Probleme mit dem Schlaf, also zum Teil auch Schlafstörungen. Sie wird euch das alles gleich selber erklären. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß mit dieser Folge. Josie oder Josie?
Ich sag Josie.
Du sagst Josie von Josephine.
Genau.
Wie hast du geschlafen?
Geht's schon los?
Ja.
Oder ist das der Soundcheck?
Nee, es geht schon los.
Oh, crazy. Ich habe schlecht geschlafen. Genau. Ich hatte Migräne und dann wache ich manchmal von meinem Schmerz auf. Erst träume ich den.
Oh nee.
Und dann wache ich auf und dann ist mir schlecht. Dann nehme ich ein paar Tabletten, schmus die Katze und irgendwann penne ich wieder ein. Aber dann ist die Nacht natürlich im Arsch.
Ja. Migräne auch noch. Hast du so Aura-Migräne oder hormonelle?
Nee, ohne Aura. Und also so ein Klassiker irgendwie. Mhm. Ja. Scheiße. Habe ich seit ich 6 bin, ich habe mich da schon so mit abgefunden.
Toll.
Wie hast du geschlafen?
Auch nicht so gut. Zu wenig. Ich habe gestern meinen Geburtstag nachgefeiert und war eine Woche lang nervös, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich alles einkaufen soll, ich jedem gerecht werde. Dankeschön. Und hatte einfach Angst, dass ich alles falsch mache und alle waren zufrieden und das war wieder mein Kopf.
Wie es dann so ist.
Wie es denn so ist. Und jetzt habe ich Fressen für 5 Wochen und bin aber nur noch 2 Tage in Berlin, weil ich da in den Urlaub fahre.
Perfekt.
So soll man es machen. Das ist richtig krass. Ich habe dich aus einem Grund gefragt, wie du geschlafen hast, denn wir haben tatsächlich sehr viele Sachen gemeinsam. Wir sind beide neurodivergent, wir sind beide musikaffin, wir haben beide richtig abgefucktes, krasses Asthma, haben wir letztens festgestellt.
Ja, ich habe auch Asthma gerade. Es kann sein, dass ich klinge wie so ein Kettenraucher heute.
Im Moment geht's noch.
Ja.
Wenn du einen Bonbon möchtest, sag Bescheid.
Mach ja? Ich, danke.
Ich habe immer so heimlich hier so Bonbons immer gehabt während den Asthma-Anfällen. Beide Podcasterinnen, du machst auch mehrere Berufssachen, also gehst in verschiedene Richtungen. Und beide haben wir ganz tolle massive Schlafstörungen, was richtig hardcore nervt. Und jetzt hast du auch noch Migräne, hast du mir gerade gesagt. Oh Gott.
Ja. Aber irgendwie, ich arrangiere mich auch. Die Sachen sind schon so lange da und ich bearbeite viel davon. Und mit vielen Dingen kann ich auch ganz gut leben, würde ich sagen. Genau, und diese Schlafstörung, ich bin eigentlich eher immer müde. Es ist gar nicht so, dass ich super schlecht einschlafen kann. Aber ich träume so crazy und das ist extrem anstrengend teilweise. Genau, dann kommt es oft noch dazu, dass ich irgendwie mit Migräne aufwache. Ich glaube, das können auch nur Leute fühlen, denen das so geht. Das ist einfach so unangenehm. Aber ja, genau, diese Träume ficken meinen Kopf einfach. Eigentlich ist es ja was Schönes oder soll was Schönes sein, aber mich zermürben die einfach manchmal.
Dass man dann so aufwacht und man hat das Gefühl, man war irgendwie 3 Wochen lang, hat man hardcore durchgearbeitet.
Ja, und auch das, also das ist auch eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, dass im Traum das Gefühlszentrum im Gehirn angesprochen wird, was auch bei alltäglichen Gefühlen anspricht. Mhm. Ne? Und deshalb ist es auch oft so, dass man aufwacht und man ist irgendwie verliebt oder wütend auf jemanden.
Ja.
Oder wenn ich träume, dass ich von jemandem betrogen werde oder schlecht behandelt, dann wache ich mit so einer krassen Wut auf.
Mhm.
Und manchmal auch so weinend nachts. Und das ist auf Dauer ein bisschen nervig für die Schlafqualität. Ansonsten bin ich eher Typ immer müde und kann viel schlafen und ich mache auch so 1-2 Naps nochmal am Tag. Ja.
Also du hast deine Coping-Strategien sozusagen gefunden.
Ja.
Das ist wirklich schlimm, ne? Wenn man aufwacht und man ist wütend auf eine Freundin, die für gar nichts kann und dann kriegt die erstmal eine Sprachnachricht. Weißt
Absolut.
Du, was du mir im Traum angetan hast?
Ja.
Voll. Und dann denkt sie so, bist du bekloppt?
Ja. Ja, und ich finde auch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, was man anderen Leuten von seinen Träumen erzählt. Ich erinnere mich an eine Situation, ich hatte ja mal einen Podcast, den wir auch hier im Studio aufgenommen haben. Und da haben wir auch viel über Träume und so ein bisschen, genau, Spiritualität gesprochen und so. Und mit meiner Kollegin war ich damals auf einem Festival und sie hatte geträumt, dass einer der Rapper, der da auftritt, stirbt. Und sie hat ihm das so kurz vorm Auftritt noch mitgegeben. Und ich war so, oh, das ist wirklich ein ganz schlechtes Timing. Vielleicht bespricht man sowas, wenn man sich auch nicht so gut kennt, in einer ruhigen Minute. Genau, deshalb bin ich auch manchmal vorsichtig, was ich Leuten so erzähle, was ich über sie träume.
Classic Oversharing und tudum. Mhm. Man hätte es ja danach sagen können, also im Sinne von, ich habe was geträumt, es ist zum Glück nicht passiert, aber wir haben alle Final Destination gesehen und sind alle ein bisschen traumatisiert davon, auf der Autobahn fahrend mit diesen Holzdingern hinten am LKW so, oh Gott, jetzt ist
Never
es soweit.
Never forget diese Szene.
Und jetzt haben die einfach einen neuen Film gemacht, weil es noch nicht reicht. Wir sind noch nicht genug traumatisiert von den 2000er-Filmen. du warst bei mir mit deinem Musikprojekt Import-Export im Interview und da hattet ihr gerade eine neue EP rausgebracht. Diese EP, die hieß Metz und es gab auch einen Song, der hieß Group Therapy. Mhm. Und ich finde das total toll, dass ihr, das war im Mai letztes Jahr, dass ihr so offen damit umgegangen seid. Also, dass ihr wirklich Sachen über mentale Gesundheit nicht nur so angekratzt habt, sondern die EP ging wirklich genau darum.
Mhm.
Damals, ich habe mir das Interview jetzt nochmal angehört, was wir da auf Lux FM aufgenommen hatten. Dein Kollege, der Stefan, der hat ja anders auf Antidepressiva reagiert als du.
Mhm.
Ist das bei dir immer noch so, dass es dir hilft?
Ja, absolut, genau. Ich glaube, er hatte eine andere Ausgangssituation. Und bei mir waren es ja die Panikattacken, die irgendwann angefangen haben 2017 und eigentlich dazu geführt haben, dass ich an meiner Existenz als Musikerin gezweifelt habe, weil ich konnte eigentlich auf keine Bühne mehr. Also ich habe zu der Zeit, war ich dann glaube ich mit Fat Tony auf Tour oder kurz danach und ich hatte so krasse Bühnenangst, dass ich dachte, ich kann eigentlich nie wieder auf eine Bühne gehen. So, meine Panikattacken waren so krass, ich wollte mit niemandem darüber sprechen.
Gott.
Es gab Zeiten, da konnte ich eigentlich das Haus nicht verlassen, so keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Wenn man das vorher noch nie erlebt hat, ist man ja total überrascht von sich selber, was da so passiert. Das ist ja komplett crazy. Und dann habe ich sehr lange Konfrontationstherapie versucht, aber es ist auch irgendwie, es gibt schon verschiedene Therapeutinnen, die so auf MusikerInnen spezialisiert sind.
Mhm.
Aber ich hatte damals einen Therapieplatz erstmal bei so einem 100-Jährigen, dem ich erstmal 2 Monate erklären musste, was ich überhaupt mache. Und dann hatte ich eine Therapeutin gefunden, die super sweet war. Aber die konnte jetzt auch nicht mit mir auf Konzerte. Also es ist relativ schwierig, in meinem Fall mit diesen Ängsten umzugehen, weil mir diese Auftrittssituation oder so dieser öffentliche Druck, dieser performative Druck, den kann man ja nicht einfach nachbilden. Und dann sind alle Therapien so ein bisschen ins Nichts gelaufen. Dann gab es natürlich auch Hilfe mit so Coping-Mechanismen und so, ne? Was mir so für einen Moment hilft.
Mhm.
So, das, was ich immer noch mache, ist, ich trinke halt immer eine Apfelschorle, wenn ich Angst habe, dass ich eine Panikattacke bekomme.
Okay.
Weil mir irgendjemand mal gesagt hat, ja, das ist isotonisch und das peppt deinen Kreislauf auf und ja, seitdem bin ich komplett so ein Schorle-Ultra.
So ein bisschen wie Traubenzucker früher im Abi.
Genau, das ist ein bisschen der Style. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt weitermachen will und nicht mich komplett fertig machen will mit diesen Ängsten und ich will unbedingt Musik machen, ich wusste das, dann muss ich was anderes ausprobieren. Und dann hat mir meine Hausärztin tatsächlich die Antidepressiva verschrieben. Mhm. Und das war innerhalb von 2 Wochen mindblowing. Also mir ging es so krass gut plötzlich. Ich konnte es gar nicht fassen, dass diese ganzen Ängste plötzlich weg waren. Ne? Also ich weiß schon noch, wo diese Angst liegt. Ich kenne noch diese Gefühle, aber es bricht halt kaum noch aus. Und ja, das war natürlich eine krasse Phase und ich hatte den großen Wunsch, weil Stefan das auf eine andere Art und Weise erfahren hat, dass wir irgendwie darüber sprechen. Weil letzten Endes, als ich mit Artists drüber gesprochen habe, weißt du ja selber, hat ja jeder sein Päckchen zu tragen. Mhm. Also es gibt eigentlich kaum einen aus meinem Umfeld oder eine Person, die nicht irgendwie zu strugglen hat mit Mental Health und jeder versucht, seinen Weg damit zu finden. Und meiner ist halt das. Genau, und ich habe das dann zwischendurch auch abgesetzt und jetzt den Sommer wieder angefangen.
Mhm. Ja. Deswegen ja auch dieser Podcast. Also die Anzahl an Artists, die auch gerne drüber sprechen wollen, ist wirklich massiv. Weil in Radiointerviews hast du ja immer nur 5 Minuten, wo du kurz was ankratzen kannst. Aber wenn man natürlich so zum Beispiel seinen Fans dann darüber erzählen kann, was einem selber geholfen hat und dass man in den Austausch gehen kann und dann vielleicht Leuten eine Idee geben kann, auf die sie noch selber nicht gekommen sind. Also ich nehme auch jedes Mal so viel mit. Ich finde das so inspirierend.
Stimmt.
Weil ich meine, ich mache seit 1998 Therapie mit immer wieder Unterbrechung und ich habe in diesem Podcast schon so viele neue Sachen gelernt.
Kannst du was, hast du ein Beispiel?
Familientherapie habe ich durch Patrick gelernt. Dann auch in die Richtung gehen, Laura Carbone, dass man mit seiner Stimme arbeitet, also auch Stimmübungen macht und dass man auch in seine Gebärmutter geht sozusagen, also eher auf die spirituelle Art und Weise.
Schön.
Genau, also da gibt's so viele verschiedene Sachen. Oder Mina Richman hat erzählt, dass sie eine Zeit lang, weil sie durch ihr ADHS nicht so ein Zeitgefühl hat, dass ihre Therapeutin gesagt hat, schreib mal alles auf, wirklich alles. Wie lange putzt du Zähne von so viel bis so viel Uhr? Wie lange bist du auf dem Klo? Wie lange gehst du einkaufen? Wie lange brauchst du, bis du deinen Kaffee anfängst zu machen und bis du ihn dann auch wirklich trinkst? Damit sie wirklich eine Zeit, ein Zeitgefühl für alle kleine Sachen im Alltag hat. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat mir noch nie eine Therapeutin gesagt.
Nee, das ist spannend.
Ja, deswegen, das finde ich absolut mega cool und dafür bin ich sehr dankbar.
Ich habe auch einen Podcast-Tipp, als ich mit Verifiziert ein Podcast-Interview hatte. Sie hat auch krass ADHS. Ich glaube, ich nicht oder ich habe sie testen lassen und auf jeden Fall meinte sie aber, als es ums Einschlafen ging, dass sie so schlecht schläft, weil dieses Gedankenkarussell kriegt sie halt nicht zum Stoppen. Mhm. Und dann meinte sie auch, es ist so eine logische, obvious Lösung, nachts alle Sachen runterzuschreiben, die einen beschäftigen, dann klappt man das Buch zu und legt die Sachen weg und kann seinem Kopf sagen, okay, ey, du musst dich an nichts mehr erinnern morgen, wir haben alle Probleme aufgeschrieben, ne, wir können uns darum kümmern, du musst sie jetzt nicht mehr im Kurzzeitgedächtnis behalten.
Ja.
Und seitdem schläft sie besser und ich war so, na klar, krass, das macht ja mega Sinn.
Ja, voll.
Ja.
Das sagt meine Therapeutin auch immer und ich wehre mich immer noch dagegen. Also bei mir liegt es auch daran, dass ich sehr schlecht noch mit der Hand schreibe, weil ich wirklich so ein 10-Fingersystem-Mensch bin.
Mhm.
Und ich, wenn ich, sobald ich den Stift in die Hand nehme und fange aufzuschreiben, wäre ich blank im Kopf. Also dann ist nur noch Chaos, dann sind irgendwie 50 Autobahnen in meinem Kopf und dann komme ich gar nicht dazu, das aufzuschreiben, was ich eigentlich machen wollte.
Hast du mal Träume aufgeschrieben? Dann wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich träume tatsächlich auch sehr intensiv, aber ich kann mich seltenst noch dran erinnern. Mhm. Also ich bin dann einfach nur erschöpft, wenn ich aufwache. Also ich träume ganz oft, dass ich nicht ich bin, wenn ich mich im Spiegel betrachte und dass ich irgendwie wie in einem Paralleluniversum, andere Leute um mich rum, andere Welt, alles ist anders. Die Klamotten sind anders, die Gesichter sind anders und ich bin jemand anderes. Es ist so weird.
Das ist wirklich weird, weil ich habe immer gedacht, man kann eigentlich nur träumen, dass man sich selbst ist und dass man sich auch nicht so richtig im Spiegel sieht im Traum. Da bist du wirklich besonders, muss ich sagen, nach allem, was ich so recherchiert habe.
Ah ja. Vielleicht sollte ich mal mit meiner Psychologin darüber sprechen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht angesprochen. Abgefahren.
Ja, crazy.
Aber um nochmal auf deine Panikattacken zurückzukommen, als du die dann angefangen hast zu bekommen, das ist ja auch bei jedem anders, aber viele beschreiben es als ein Gefühl von Herzinfarkt und keine Luft mehr bekommen. Mhm. Wie hast du das dann im Endeffekt gemacht? Ich meine, du bist professionelle Podcasterin, Musikerin, Produzentin, DJ. Das heißt, wenn du nicht vor die Tür gehen kannst, dann kannst du auch kein Geld verdienen. Wie hast du das gemacht in der Zeit?
Ja, das war natürlich nicht einfacher dadurch, ne, diese Selbstständigkeit. Ich habe auf jeden Fall ein paar Gigs abgesagt und habe das angewendet, was ich, wie ich sozialisiert bin, Augen zu und durch. Mhm. Einfach machen, und ich habe mich jahrelang dadurch gequält. Von Club zu Club, mit dem Wissen, dass die Panikattacke kommt, mit ausrechnen, okay, da kann ich mich als nächstes hinlegen. Da ist die Tür, da ist eine Apfelschorle. Die ganze Zeit hat mein Gehirn versucht, da aus dieser Situation rauszukommen. Und es gab auch ein paar Gigs, die ich abgebrochen habe. Aber insgesamt, genau, neben der Therapie und so, man muss auch sagen, dazwischen lag ja Corona. Mhm. Und das war für mich halt die geilste Zeit.
Same.
Weil
der soziale Druck, zack, weg.
Genau, der auch der Arbeitsdruck, ne? Also diese ganzen Angst-Gigs, die ich jede Woche hatte, das war einfach komplett weg. Und dann habe ich ja auch mit Produzieren angefangen und habe da nochmal eine ganz andere innere Ruhe gefunden. Mhm. Und da ging es mir richtig, richtig gut damit. Und ja, genau, so bin ich da irgendwie durch diese Zeit. Also ich habe mich da durchgequält, weil ich dachte, Konfrontation ist die Lösung. Kann ich aber für mich sagen, war es nicht. Also auch nach 300 Gigs später hatte ich ähnliche Attacken und Gedanken. Es hat sich eigentlich wenig normalisiert. Und erst mit den Antidepressiva ging das weg, ne? Und ich habe aber auch von Menschen gehört, dass das bei denen gar nicht angeschlagen hat oder dass es ihnen nicht gut damit ging. Mhm. Das ist natürlich super individuell. Ich glaube, ich hatte einfach extrem Glück, dass das bei mir so gematcht hat. Und ich habe eigentlich nur ein paar Nebenwirkungen. Das ist halt Gewichtszunahme, muss man auch wissen, ne? Mhm. Wenn, je nachdem, wie man sich in seinem Körper fühlt. Das war schon auch Kacke zwischendurch. Und da auch ein Thema, worüber wir ja auch letztens kurz gesprochen haben. Eigentlich gibt es keine Forschungsergebnisse darüber, warum man davon zunimmt, weil es ein Thema, was häufig auch Frauen beschäftigt und betrifft. Und es gibt eigentlich keinen Arzt, der mir hundertprozentig sagen kann, deshalb nimmst du davon zu.
Ah ja?
Ja, nee, es gibt auch keine, also ich habe dazu nichts Wissenschaftliches gefunden, außer, okay, dir geht's besser, du isst dann mehr. Aber ich hatte auch vorher kein Problem mit weniger oder mehr Essen. Ja. Also bei mir war das auf jeden Fall nicht so. Und ich habe trotzdem extrem viel zugenommen. Und diese krassen Träume sind gar nicht immer Albträume, aber oft. Aber die sind einfach, ich erlebe einen zweiten Tag. Mhm. Nur einer, der absolut unrealistisch ist, und trotzdem glaube ich mir jeden Bums, der da passiert. Und das ist einfach crazy. Und ich hatte Probleme mit rechts, links am Anfang. Vor allem, als ich getrunken hatte. Das hatte ich aber vorher nicht.
Also durch das Antidepressivum,
ja,
jetzt.
Genau, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Ansonsten, ja, hat es mir echt gut geholfen.
Rechts, links, abgefahren.
Oh, ja, das war crazy. Ich habe mich dann echt sehr oft verfahren in der Phase, wo ich es eingeschlichen habe.
Ja. Aber stark, dass es dir hilft. Also ich bin da genau wie bei Stefan. Ich habe extrem zugenommen und ich war da nur noch so ein Zombie. Mhm. Ich habe keine Höhen und keine Tiefen mehr gefühlt. Es war nur noch alles so.
Ja.
Und das ist ein bisschen schlecht, wenn man Moderation macht.
Schrecklich. Hast du mehrere Sachen ausprobiert?
Ja, ich glaube 3 verschiedene, oh, wow, so Mitte, okay, 20. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Ja. Und was mir jetzt tatsächlich wirklich hilft, ist Methylphenidat, also Ritalin, beim ADHS. Und das nehme ich dann einfach nur bei Bedarf ein. Also ich habe mich auch dagegen gewehrt, ein Medikament jeden Tag nehmen zu müssen. Mhm. Und das hilft wirklich. Genau. Und immer schöne Sachen planen im Voraus. Also immer irgendwo, da ist Licht am Ende des Tunnels, okay, ich habe jetzt diese Woche das und das und das, da muss ich jetzt durch, ja, aber dann mich mit FreundInnen verabreden oder mir selber was Gutes tun, so dass man immer irgendwie eine Zuckerstückli am Ende der Woche hat.
Das ist sau der schöne Tipp, ja, ja. So versuche ich auch die Festivalsommer durchzukriegen.
Das heißt, hast du diese Gefühle noch manchmal, also nicht nur, dass du darüber nachdenkst, sondern ich meine, wenn du 300 Gigs so durchgemacht hast, dann ist das ja auch richtig, dann verbindest du ja jeden Gig mit Angst.
Also ja, genau, das meine ich mit, ich weiß schon noch, wo diese ganzen Ängste sitzen, und ich habe natürlich auch internalisiert, was mein Gehirn in diesen Angstsituationen macht, aber es ist ganz, ganz abgeschwächt. Aber wenn ich so merke, okay, es kommen jetzt 10, 20 Gigs in den Kalender, da fange ich schon auch an zu schwitzen und dann habe ich so krasse körperliche Reaktionen darauf und dann weiß ich, okay, potenziell ist es ein bisschen doll und dann ist auch mein Go-To, ich plane nur die nächsten 3 Tage, alles andere, was da im Kalender steht, das geht mich jetzt nichts an, ich gucke nur, was ist wichtig heute Morgen, übermorgen, dann mache ich was Schönes und den Rest kümmere ich mich irgendwie später. Und so fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich habe den Sommer ganz gut rumbekommen mit einer niedrigen Dosis und bin da mittlerweile auch so gut eingestellt mit der Ärztin, dass ich das auch so ein bisschen selber dosieren kann und so. Ja.
Aber ich habe dich jetzt auf dem Fluxerfilm Bergfest gesehen. Das hast du sogar mit 2 FreundInnen gespielt. Tam, die auch schon hier war, und mit A-Wing. Und die Energie, die du da auf der Bühne hast, also das macht so Spaß, dir zuzugucken. Also ich war auch kurz vor Koma und ich habe gesagt, nee, ich muss mir noch 2 Songs noch von dir geben,
danke,
weil ich das einfach sehen wollte. Und du hast einfach so eine Power auf der Bühne. Und ich kenne ja durch das Interview, was wir vor einem Jahr hatten, weiß ich ja, wie es dir auch schon ergangen ist, wenn du auf so einer Bühne stehst. Und ich finde das so krass, wie du abgehst, wie du die Leute mitnimmst. Also da hat ja wirklich jeder bis, also ich stand ganz hinten, die haben alle getanzt.
Das ist
also
schön.
Du verbreitest so eine krasse Laune. Wie äußert sich das denn bei dir? Weil ich weiß noch, dass du letztes Jahr, als du mit Import-Export im Interview warst mit Stefan, da warst du kurz davor, in Spanien zu spielen auf dem Primavera Sound. Und da hast du noch gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das überleben soll.
Ja.
Wie hast du es überlebt?
Also das dort war wirklich einfach komplett crazy, weil unsere Koffer nicht angekommen sind mit unseren Instrumenten und mit allem, was wir dabei hatten. Inklusive meiner Antidepressiva und meinem Asthmaspray und den ganzen kleinen Sachen, die ich so brauche. Und ja, jetzt weiß ich auch, man packt das ins Handgepäck. Mir ist noch nie ein Koffer abhanden gekommen. Mhm. Ich war überfordert. Deshalb haben wir alles aufgegeben. Und deshalb war das nochmal eine andere Situation. Also es war so irre, dass ich dann eigentlich auch nur lachen musste. Okay, der größte Gig meines Lebens und ich habe nichts. Ich habe nicht mal eine Schlipper. Ich habe keine Zahnbürste, keine Kontaktlinsen. Ich habe nichts. Und ja, das sind ja die Klassiker, dass dir keiner bei der Hotline sagt, wo dein Koffer ist, ob er jemals ankommt. Dann haben wir angefangen, uns so Instrumente zu leihen und unser Setup umzubauen. Und wir fanden das alles so crazy, dass die Aufregung eigentlich weg war, weil wir dachten, okay, es ist jetzt schon alles passiert, was passieren kann. Wir haben diesen Gig bekommen, wir haben keine frische Unterwäsche seit 3 Tagen, wir haben keine Instrumente. Irgendwie wird es schon werden. Und tatsächlich kam eine halbe Stunde vor unserem Gig ein Koffer an mit Stefans Gitarre. Und die konnten wir dann noch benutzen. Und irgendwie war es dann auch witzig und richtig schön. Und ich kann das im Nachhinein auch genießen. Nur die Momente davor sind oft anstrengend. Mhm. Und jetzt gerade, als wir letzten Mittwoch gespielt haben, also ich glaube, was mir auch hilft, ist einfach eine gute Vorbereitung, zu wissen, was kann passieren. Ich gehe dann schon ein paar Mal durch. Okay, was ist der Worst Case? Sterben werde ich wahrscheinlich nicht. Was kommt davor? Okay, Ohnmacht auf der Bühne, einscheißen, so ist alles noch nicht passiert. Wird definitiv auch nicht passieren. Und dann sind es eigentlich nur noch so Kleinigkeiten. Sich versingen oder verspielen oder irgendwas, und dann denke ich ja, okay, das hast du jetzt alles schon einmal erlebt. Also ich habe ja auch so viele Gigs gespielt in den letzten 20 Jahren. Ich würde schon sagen, ich hatte jede Situation irgendwie einmal, dass ich mittlerweile auch mit solchen Sachen umgehen kann, wenn sowas passiert. Und an diesem Tag war es einfach nur ein absoluter Safe Space und ich bin gar nicht jemand, der das, oder doch, ich hätte das schon gerne immer. Ich will nur sagen, dass es so wertvoll ist, wenn sich alle im Raum einfach wohlfühlen. Ne? Mhm. Aber Safe Space ist ja auch irgendwie so ein, ja, so eine Parole geworden.
Durch Rieke van Kleef habe ich gelernt, safer space.
Ja, genau, stimmt.
Ganz safe kann man ja nie was machen.
True. Genau, aber es ist ja so ein, ja, es ist schon so eine Worthülse, irgendwie, die einfach viele benutzen, ne, ohne dass noch so viel dahinter steht und jeder schreibt das mal irgendwo auf den Zettel am Eingang. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich das meine Freundinnen, meine besten Freundinnen mit da waren. Dann waren wir vorher bei dir im Interview. Es waren einfach nur sweete Leute und wir wussten, uns fängt jemand auf. Es gibt keine Konkurrenz. Mhm. Wir können einfach nur unsere Musik machen und auf uns stolz sein. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was ich nicht so oft habe, irgendwie zu sagen, ey, ich bin da wirklich stolz auf das, was wir gemacht haben.
Schön.
Es war wirklich richtig schön und heilsam und wir haben uns gegenseitig supportet. Und da dachte ich mir, was ist das für ein Privileg, mit meinen Freundinnen auf dieser wunderschönen Bühne draußen fahren noch die ganzen Partyflöße vorbei, überall sind Leute und die Stimmung ist schön. Also es war für mich wirklich ein Stück der Utopie, auch in dieser Musikindustrie, die ja sonst sehr kompetitiv ist.
Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, ne, dass man gerade als Künstlerin, als Frau immer noch einige Hürden hat. Dann kommt noch hinzu, dass man ja durch Streamingdienste nur noch Geld durch Touren, durch Gigs und durch T-Shirts, T-Shirt-Verkäufe verdienen kann. Und das ist alles ziemlich unfair.
Das stimmt. Ja, ich habe, glaube ich, echt über die Jahre so ein bisschen so ein dickes Fell mir angelegt. Und ich bin auch irgendwie nie jemand, der Leute belehrt so. Und ich versuche ganz viel auch gar nicht an mich rankommen zu lassen. Aber es gibt zum Beispiel gerade wieder so eine Situation, da ist mir das so bewusst geworden. Es gibt so einen TikTok-Kanal von mir und einem Kollegen, einem männlichen. Und wir machen einmal die Woche, spielen wir so Vinyl-Sets auf Twitch, ne? Und dann wird es auch auf TikTok hochgeladen. Und also wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, dass unter jedem verkackten TikTok von mir irgendein Hans schreibt, was macht sie da mit den Fadern? Der Song ist gar nicht, der bewegt sich gar nicht anders, wenn sie die Knöpfe dreht. Und also unter jedem Video von mir hinterfragt ein Mann ohne Profilbild oder mit einem hässlichen Profilbild meine Skills. Obwohl es offensichtlich, ich lege da Vinyl auf. Ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Oder eigentlich entblößen sie sich, weil sie einfach nicht kapieren, was ich da mache.
Du gibst literally Workshops. Du bringst anderen das DJing bei.
Ja, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Aber das wissen die Leute natürlich nicht und sind dann so, ja, sorry, nicht böse gemeint, aber man sieht, dass du überhaupt nicht weißt, was du da drückst und drehst und so. Und unter den Videos meines Kollegen kein einziger Kommentar über seine Skills. Und ich denke mir, sind wir wirklich immer noch da? Ja, wir sind da noch. Und ey, am Anfang habe ich dann noch drunter geschrieben, hey, da drehe ich den Filter raus von dem anderen Song, der lief gerade, das siehst du nicht. Ich mache einen Übergang und bei Vinyl wird sich am Song nicht viel verändern. Ich mache jetzt hier keinen Live-Remix oder so. Mhm. Und aber dadurch, dass ja nur er mit seinem reißerischen Kommentar Likes bekommt und meine Erklärung nicht, habe ich dann gesagt, ja, was soll das eigentlich hier? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht nicht mal mehr Sinn, den Leuten das zu erklären oder Wut abzulassen, weil ich kann es in dem Moment eigentlich nicht ändern.
Die Frage ist, an was liegt's? An was liegt's, dass wir immer noch in einer Welt sind, wo Frauen, also ich meine, es gibt ja auch diese Videos von Supermodels, von Schauspielerinnen, die einfach jeder schön findet. Und dann sind dann wirklich hässliche, dicke Männer, die dann drunter kommentieren, boah, die sieht ja kacke aus.
Mhm.
Also so diese Zusammensetzungen, wo man sich denkt so, wow, die Frau ist wunderschön, was soll das? Oder hier Pamela Anderson, die ungeschminkt ist. Ich feiere es.
So doll.
Also man kann ja sagen, ich fand Pamela Anderson in den 90ern schöner mit mega Make-up und mega Babe, wie sie sich da damals verkauft hat. Ich finde sie natürlich schöner und so, wie sie sich am wohlsten fühlt. Warum müssen Männer das kommentieren, dass sie das kacke finden?
Ja.
So, ich verstehe es nicht.
Nee.
Das ist für mich so, was geht bei dir? Hast du sonst keine Probleme im Leben?
Aber auch, weil wir wahrscheinlich Personen sind, also ich würde nie im Leben darauf kommen, irgendjemanden für sein Äußeres oder für das, was er macht, so öffentlich zu kritisieren. Und selbst wenn ich mir denke, hey, das gefällt mir nicht, dann sage ich nichts oder eine konstruktive Kritik.
Ja.
So fair. Aber das passiert ja nicht.
Ich finde, man kann auch bei jedem Menschen was Schönes finden. Bei jedem. So, keine Ahnung, du hast schöne Augen, du hast schöne Haare, du riechst gut, keine Ahnung, du bist lustig. Also warum muss man immer das Negative irgendwie bewerten? Warum muss man überhaupt bewerten?
Ja, sag du es mir.
Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich mag dieses Bewerten nicht. Da bin ich dann immer so, deswegen mag ich Tiere lieber. Die bewerten nicht. Mm. Oder beziehungsweise eine Katze sagt dir, wenn du ein Arsch bist.
Das
kriegst
du
aufs Maul.
Hast du Katzen?
Ich hatte Katzen, ja. Ja, die waren sehr empathisch. Wenn es mir nicht gut ging, haben die sich auf mich draufgesetzt, bis ich aufgehört habe zu weinen. Und dann haben sie mir das Salz vom Gesicht runtergeleckt Und das hat dann so gekitzelt und war so, ja, Tuna-Geruch in meinem Gesicht.
Dass ich da kam mir ein bisschen Rotz raus gerade. Aber ich fühl's ganz doll, weil auch heute Nacht hat mich meine Katze dann getröstet in meinem Migräneschmerz. Ich lieb die auch so doll. Ich bin mega der Tiermensch. Also meinetwegen kannst du mich, vielleicht nicht, aber ich denke immer, ich würde eine längere Zeit nur mit Tieren besser klarkommen als nur mit Menschen.
Genau. Das denke ich auch.
Ja.
Wie beruhigt dich deine Katze jetzt zum Beispiel letzte Nacht? Was macht sie?
Die legt sich in meinen Arm und müftelt dann so in meiner Achsel rum. Ja, das ist sau cute.
Oh. Ja.
Aber ich bin wirklich auch next level tierverrückt. Also, das ist schon so ein Running Gag, wenn wir einfach nur an so einer Weide vorbeifahren. Ich so, oh mein Gott, Kühe! Lämmer, das ist so süß!
Ja. Das mache ich aber auch, wenn ich im Auto sitze oder im Zug. Drehe ich völlig durch. Also man kann von mir aus mitten auf der Autobahn stehen bleiben, dass ich die Kühe einfach mal in den Arm nehmen kann.
Aber ich glaube, für manche Leute ist es nachvollziehbar, für andere aber auch komisch.
Hm.
Damit musste ich auch lernen, umzugehen.
Ja, aber guck dir doch mal eine Kuh an, die hat mega lange Wimpern. Und die ist wie ein
so
Hund.
So schön.
Wenn du einer Kuh einen Ball auf die Weide gibst, dann dreht die völlig durch und spielt damit wie so ein Labrador. Ja, das wäre so schön. Eine Arche Noah, nur ohne Arche.
Ja, das ist irgendwann mein Ziel fürs Alter. So ein Studio auf dem Bauernhof, vielleicht auch sogar im Ausland mal sehen, wie sich die politische Lage hier entwickelt. So, ich wohne am östlichen Stadtrand von Berlin. Und dann super viele Tiere, so ein bisschen gnadenhofmäßig, ein Studio, wo Artists vorbeikommen können und so, wir erden uns alle zusammen und haben so eine Nature Connection und machen einfach übelst geile Mucke.
Und die Leute, die kommen, die können mit den Tieren kuscheln, wenn sie dann auch ein bisschen auf dem Hof mithelfen, das alles sauber zu machen.
Ja. Also so ein Konzept.
Quid pro Klo.
Genau.
Nee, Quo. Clarice. Klo vor allem. Wow.
Ja, so stelle ich es mir vor.
Sehr gut. Wie viele Leute haben jetzt eigentlich auf dem Primavera gespielt? Weißt du die Zahl ungefähr?
Nee, gar keine Ahnung. Aber das war eins der krassesten Festivals, was ich so gesehen habe. Ich meine, wir haben da auf einer winzigen Bühne so am Eröffnungstag oder so, der Pre-Pressetag gespielt, aber ey, das hat mich schon richtig geflasht.
Das glaube ich. Ich finde es ja auch faszinierend, Adele, die ja, ich weiß nicht, wie viele Konzerte gespielt hat, die hat ja auch Stage Fright, also sie hat ja auch Lampenfieber. Die hat, glaube ich, als die ersten zwei Alben rausgebracht hat, bis zum dritten Album hat die vor jedem Konzert, hat die sich übergeben.
Wow.
Ja.
Oh, das wusste ich nicht.
Ja, das hat sie auch in Interviews gesagt. Das ist ganz schlimm.
Ich wusste nur, dass Stromae auch so krasse Panikattacken hat und deshalb so 10 Jahre nicht aufgetreten ist. Oder 8, 9. Und auch keine Mucke gemacht hat.
Richtig schlimm, ne?
Wahnsinn.
Wo man sich denkt, so eine talentierte Person, die einfach von allen gefeiert wird.
Ja, aber ich fühle es schon doll. Und ich glaube, so super berühmt zu sein oder auf so riesen Bühnen zu stehen, ist, glaube ich, auch so ein unnatürliches Phänomen, weil es eins ist, was klar so in den letzten Jahrhunderten sich entwickelt hat. Aber normalerweise sprichst du als Mensch nicht vor 10, 20, 30.000 Leuten. Und es ist einfach ein Gefühl, woran das Gehirn, glaube ich, evolutionär noch nicht so entwickelt ist. Ey, das ist ungegoogelt. Das habe ich mir einfach nur so für mich hergeleitet. Ja, warum ich das so weird finde und diesen krassen Effekt habe, dass mein Körper sich so totstellt, sich erleichtern will. Ne? Deshalb geht die Darmaktivität und so. Erleichter dich und renn. Oder stell dich tot.
Ja, ja.
Und so reagiert mein Körper ja auf diese Extremsituationen. Und
Ich hatte das mit Frank Carter. Frank Carter, der hat bei Flux unterm Dach so ein kleines Konzert vor Fans gespielt, bevor das Album rausgekommen ist. Der hat geschwitzt wie ein, ich will es nicht sagen, der hat einfach sehr viel geschwitzt. Und ich mit meiner Stage-Persona total selbstbewusst, was ich im normalen Leben gar nicht machen wollte. Ich würde es niemals machen. Ich habe einfach seine Hand genommen und sage, wir können auch Händchen halten, wenn du Angst hast hier vor den Leuten. Mhm. Und der ist nicht drauf klargekommen. Also er spielt auf Festivals regelmäßig vor 10.000, 20.000, 30.000 Menschen. Und diese 50 Menschen, diese 50 Fans, die ihn direkt in die Augen geguckt haben während dem Interview, das hat ihn so fertig gemacht. Da hat er gesagt, ich kann das nicht. Ich habe gerade mega Angst.
Aber hat er gemacht?
Er hat's gemacht, aber er hat so geschwitzt und war so schüchtern und hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Und ich meine, das ist Frank Carter. Also der ist ja auch so eine Rampensau auf der Bühne.
Ach, crazy.
Deswegen so hardcore tätowierter Typ, der immer so ein bisschen so und dann so hier so Hilfe.
Wow. Irgendwie, ich find's auch beruhigend.
Ja.
Ja.
Das macht das Ganze menschlich. Ich meine, wir sind alle Menschen und ich glaube, niemand, die krassesten Hollywood-Stars oder auch die krassesten, keine Ahnung, Robbie Williams, der vor kurzem in Berlin gespielt hat. Mhm. Die erste halbe Stunde vom Konzert war ein bisschen cringe, so alte weiße Männerwitze. Mhm. Und danach hat er angefangen, über Therapie zu sprechen und was er gelernt hat und dass er eine Angststörung hat und ADHS und dass er seinen Körper nicht mag. Und dann auf einmal so, es geht ihm immer noch gleich. Er ist einfach nur ein Mensch, der Angst hat und deswegen haut er dumme Sprüche raus.
Mhm.
Das ist seine frühere Coping-Strategie, die er jetzt versucht irgendwie bewusster nicht mehr so zu machen, weil er merkt, dass es cringe ist.
Ah, crazy.
Was Therapie so alles machen kann.
Ja.
Ich glaube, wir hatten auch, als du da warst, über Imposter-Syndrom gesprochen, was du ja auch hast, was ich auch krass finde. Ich meine, du hast einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast gehabt, der, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, als du das Interview vor einem Jahr im Mai bei mir hattest, bei Flux FM, da hast du am selben Tag auch die letzte Episode von deinem erfolgreichen Podcast rausgebracht. Why?
Ja, ey, wir haben das so lange gemacht, so viele Jahre.
8 Jahre, ne?
Ja, genau. Wir haben angefangen auf Mixcloud und bei irgendeinem kleinen Radiosender. Und irgendwie hatten wir dann das Gefühl, das ist auserzählt. Wir wussten manchmal nicht mal mehr, wen wir noch einladen sollen, weil wir irgendwie halb Deutschrap und so artverwandte Genres da hatten. Da haben wir Gäste ja irgendwann 2-mal eingeladen. Und dann war so ein bisschen die Luft raus. Und wir dachten, bevor es jetzt schlechter wird, hören wir lieber auf und wir haben so Bock auf unsere eigenen Musikprojekte. Also sowohl ich als auch Helene haben danach mega viel Musik gemacht und dieses Commitment, alle 2 Wochen aufzuzeichnen, sich vorzubereiten, Gäste zu empfangen, damit auf Tour zu gehen und so, das war, das war halt ein Commitment und das wollten wir nicht mehr eingehen. So, wir hatten mehr Bock auf Selbstverwirklichung.
Verstehe ich.
Jede für sich. Genau. Aber es hat mir übelst viel Spaß gemacht. Also ich bin ein großer Podcast-Fan, so, deshalb bin ich auch voll gerne hier. Ich mag das Medium, was ich nicht gucke, ist Videopodcast. Mhm. Ich glaube, ich muss niesen.
Nies mal bitte. Wie süß, wie ein Hamster.
Dreimal. Kannst du schneiden?
Es wäre schade, wenn man es rausschneidet, aber wenn sie das möchte.
Nee, kannst du auch nur. Okay. Nicht, dass das Leute nervt. Ja. Ich niese jeden Tag. Jeden verkackten Tag.
Na, wir haben doch dasselbe Asthma-Trigger.
Ja.
Staubmilben. So, und wo hängen wir den ganzen Tag rum, wenn wir nicht gerade auf einer Bühne sind?
In Milben.
In Milben, nämlich in Studios, wo Teppiche sind, die zwar einmal die Woche gestoppsaugt werden, aber damit der Ton gut ist in einem Studio, sind überall Sachen an den Wänden und die sind voll mit diesen Viechern.
Ja, Milbenkot ist, glaube ich, das Problem, gell?
Ja, die Kacke. Und die ist auch im Bett, auf dem Sofa, überall. Ja.
Auch damit habe ich mich schon abgefunden. Da rede ich gar nicht mehr drüber.
Ich habe eine Sensibilisierungstherapie angefangen, war heute bei der HNO und mein Hals war seit November, also wir sind jetzt Mitte August bis Ende August, mein Hals war knallrot und entzündet und seit der Sensibilisierungstherapie ist es nur noch rosa.
Und wie geht das?
Ich nehme Teile von dem Milbenkot in Form von einer Tablette.
Ja, okay.
Mach ich mir unter die Zunge, das muss ich 3 Jahre lang durchziehen. Das kann man auch in Form von Spritze machen.
Ja.
Aber da musst du wirklich jede Woche zum Arzt gehen und da kriegst du die volle Dosis, da kannst du eher auch einen aphylaktischen Schock, anaphylaktischen Schock bekommen. Mit der Tablette ist halt länger, aber da hast du mehr Freiheit. Also wenn du zum Beispiel verreisen willst oder auch mal außerhalb von Berlin arbeitest, so.
Oh ja, voll die gute Idee. Eigentlich müsste ich das mal angehen, aber ja, wenn man so lange schon mit irgendwas lebt, auch mit der Migräne und so, ich habe seit 5 Jahren nicht mehr geguckt, ja, was gibt's denn Neues? Mache ich nochmal Botox in die Stirn? Mache ich mir ein Migränetagebuch? Was weiß ich? Ich bin so, ach komm, keine Zeit. Aber
Migräne, da als ich in Luxemburg gelebt habe, da hat mir nur ein Medikament geholfen und das war so Nasenspray. Das habe ich aber nur auf Rezept bekommen vom Arzt. Und ich habe dann auch wirklich nichts aus den Augen rausgesehen, es war mir kotzeübel, also niemand durfte mich anfassen, nichts zu laut, nicht zu viele Gerüche, nur so ein dunkler Raum, ich bin ein Vampir, töte Hülle. Mich.
Ja.
Genau. Und dann dieses Nasenspray, zack, weg.
Was?
Also das ist ein französisches, von einer französischen Firma, aber ich habe auch seitdem nicht mehr so viele Migränen, komischerweise.
Mhm.
Deswegen, keine Ahnung.
Hey, wenn es da draußen Leute gibt, die Tipps haben, holla, weil ich würde es schon gern mal angehen.
Ja.
Und ich kenne den aktuellen Stand der Medikamente nicht. Genau.
Was hast du jetzt genommen letzte Nacht?
Ich nehme meistens keine Triptane, weil mich das so ausnockt. Deshalb, ich fahre einfach mit so normalen Schmerztabletten ganz gut. Aber eigentlich ist es auch schlecht, weil die vertragen sich mit den Antidepressiva auch nicht so gut und so. Eigentlich soll ich wenig Schmerztabletten nehmen, aber ich habe so 2 Anfälle die Woche. Und bevor ich sterbe, nehme ich dann halt doch Schmerztabletten. Und ich habe wirklich ja auch, also dadurch, ich habe das die erste Attacke gehabt, da war ich 6 Jahre alt auf dem Reiterhof. Habe ich auf meinem Pony fast gekotzt. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz viele Sachen probiert. Alles, was mir die Ärzte empfohlen haben. Und ich glaube, Menschen, die Migräne haben, chronisch wissen, eigentlich so eine richtige Lösung gibt es eigentlich dafür nicht. Also alles, was ich gehört habe, ist nicht langfristig, sondern kann das ein bisschen mindern und kann deine Symptome lindern. Aber dass das jemand so richtig losbekommen hat,
habe ich auch noch nie gehört. Nee. Also mein bester Freund, der raucht medizinisches Gras, vom Arzt verschrieben.
Na klar.
Und der hat eben auch immer noch eine Migräne. Sie sind nicht mehr so stark und nicht mehr so oft, aber sie sind immer noch da.
Ja.
Deswegen. Also, und ich würde nicht die ganze Zeit kiffen wollen.
Nee, ich auch nicht. Ja, ich muss mich damit echt mal beschäftigen, ey.
Vielleicht weiß ja jemand was, das wäre total toll. Bei dir ist es ja so, du hast jetzt gerade eine Remix-EP rausgebracht, die auch wieder im Titel Drogen hat. Mhm. Warum?
Ey, das hatte gar nicht so ein, also das, ich war in New York und ich, immer egal wo ich bin, ich dick halt so Platten, die ich samplen kann. Und ich hatte diese Platte zu Hause und ich wollte damit unbedingt was fürs Album machen. Und da war dieses Zitat drauf von so einer Comedian, glaube ich. Und die hat so ein Stand-Up-Programm und das gab es auf Platte, ist super alt. Ich habe mir da auch von der BBC diese ganzen alten Radioaufnahmen und so auf Platte geholt und so. Es gab crazy Shit. Und war einfach das Zitat und ich war mit Philo im Studio, die Drummerin. Und wir haben diese Platte gesampelt und waren so, ey, eigentlich ist das ganz witzig, das mal so konkret auf dem Song zu packen. Das heißt ja, you have a drug problem. Und aber auch da, wenn die Leute Drogen nehmen wollen, sie wissen ja irgendwie, dass da auch Blut dran klebt und so. Ich bin jemand, der wenig belehren will. So, ich nehme halt gar keine Drogen, auch noch nie gemacht. So, ist gar nicht mein Thema. Aber ich finde es schon krass, wie offensichtlich in Berlin um mich herum geballert wird. Also gerade auch in der DJ-Szene. Ist ja crazy. Und ich fand es irgendwie ganz witzig, dass DJs, die dann ballern, diesen Song auflegen und so. Also ja, mit so einem kleinen Augenzwinkern zu verstehen und ja, eigentlich nur so ein Sample gewesen. Aber ich habe dann jetzt so aus Gag so Sticker gemacht, die sehen aus wie so ein Drogenbaggy. Und da ist so der QR-Code drauf und da kommt man halt zu diesem Song und die habe ich halt überall verklebt, dass Leute denken, okay, ah cool, guck, Saxi.
Geil.
Und dann kommen die zu diesem Song. Ja, klebt doch einer auf eure Toilette jetzt übrigens.
Finde ich gut. Ja. Sticker sind immer sehr willkommen. Ja, das finde ich dann auch wieder faszinierend, ne? Also, dass du seit 20 Jahren in der Musikindustrie sehr erfolgreich unterwegs bist und sagst, ich habe noch nie Drogen genommen. Und das, obwohl du aus Leipzig kommst und seit Jahren schon in Berlin lebst.
Ja, und das ist natürlich die Frage, ich habe auch Alkohol getrunken, ne? Und irgendwann auch mal gekifft, aber jetzt nichts hart, das hat mich irgendwie nie gereizt und ich habe zu große Angst vor Kontrollverlust auch.
Same.
Ich bin gar nicht in der Lage. Also ich hätte es vielleicht probiert, hätte ich diese Ängste nicht, aber die schlummern ja anscheinend schon sehr, sehr lange in mir. Und deshalb bin ich da komplett raus so.
Das ist bei mir auch genau derselbe Grund. Also wie oft man in Berlin auf Medienveranstaltungen gefragt wird, und willst du auch eine Line? Nee.
Ja, passiert dir das oft?
Jetzt nicht mehr, früher schon.
Ja.
So, wenn man mit Bands abgehangen hat, war das ganz normal. Und ich saß dann daneben so, hallo, ich bin brav.
Ja.
Einfach, weil ich die Kontrolle nicht verlieren möchte. Und weil ich eine Frau bin. Und weil ich nach Hause kommen möchte. Und zwar in einem ganzen Stück, ohne noch ein zusätzliches Trauma. Und ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren werde. Also, ich habe zum Beispiel von meiner Psychiaterin, von der ich dann immer das Methylphenidat, also das Ritalin bekomme, wegen ADHS. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe Panikattacken im Schlaf. Und dann hat sie gesagt, oh, hier ist ein Schlafmittel, das sind Tropfen, dann können sie zwischen 3 und 24 Tropfen nehmen. Ich habe mit 2 angefangen. Ich war 24 Stunden auf Space Cake.
Wow.
Und ich hatte Live-Sendung beim Radio und war so, hallo. Wer bin ich und wie viele?
Scheiße.
Ja, deswegen, ich vertrage ganz viele Medikamente nicht. Also dann fange ich ganz sicher nicht mit Medikamenten an, also mit Drogen an. Deswegen. Und Methylphenidat, also Amphetamine, ist dann so, oh, jetzt könnte ich meine meine Steuerberatung machen.
Ach, crazy.
Hätte die Stadt mal früher gewusst, das sagen aber viele tatsächlich, hätten die mal Speed oder Koks genommen, dann hätten sie gemerkt, so okay, die anderen wollen alle in den Club gehen und ADHSlerInnen sind dann so, nee, geh jetzt schlafen. Das ist doch weird.
Ja.
Also, weil ja immer noch Leute, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ADHS gibt's gar nicht. Ja, komisch. Warum werde ich dann ruhig und müde bei Amphetaminen? Das ist doch nicht.
Ah, krass.
Ja. Das zeigt ja, dass im Gehirn eine Imbalance ist.
Das wusste ich auch nicht.
Also das Gleichgewicht, das ist einfach nicht genug. Noradrenalin und Dopamin ist nicht genug da. Und deswegen haben die auch ganz viel, deswegen haben unser einer ganz viel Depressionen und Angststörungen und auch oft OCD. Also ganz viele so Begleiterscheinungen, die dann noch dazukommen.
Aber es gibt ja auch so Microdosing. Ich kenne auf jeden Fall Menschen, denen das bei Panikattacken und so posttraumatischen Belastungsstörungen geholfen hat.
Mhm.
Microdosing MDMA oder auch
Ketamin habe ich auch schon gehört. Das ist in Kreuzberg, kannst du mit Ärzten einen Ketamin-Trip machen, also über einen Tropf. Du bist die ganze Zeit dabei kontrolliert und da machst du dann Therapie und das Gespräch über das Trauma, während du auf Keta bist.
Mhm. Wäre auch nicht meins.
Nee,
aber
ich hatte Angst.
Es gibt Leute, denen das geholfen hat, genauso wie Pilze. Ne?
Ja.
Und ich glaube, auch da waren wir ja vor allem auch in Amerika in der Forschung, was das angeht, psychische
LSD auch, ne?
Genau, so psychische Störungen oder Krankheiten mit so Microdosing zu bekämpfen, wurde ja dann nach den 68ern eigentlich komplett niedergestampft.
Mhm.
Keiner hat mehr Fördergelder bekommen, die Leute haben einfach aufgehört, darüber zu reden und zu forschen. Eigentlich ist es aber nach wie vor ein spannendes Thema, glaube ich, in der Medizin, wie natürlich auch so medizinisches Marihuana und so, ne?
Voll.
Aber ja, für mich wäre es jetzt erstmal nix.
Nee, ich lasse das auch lieber andere erstmal probieren und guck mir das von Weitem an, sozusagen. Du arbeitest auch an einem Konzeptalbum und da geht es um das Thema, mit dem wir hier eigentlich angefangen haben. Was trinkst du da eigentlich, Matcha?
Ja, ich trinke hier einen Matcha-Latte vom Bäcker.
Matcha ist so lecker.
Mm. Der geht so.
Es muss gesüßt sein irgendwie. Wenn es nicht gesüßt ist, dann ist...
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier auf den Hype-Train springe, aber ich hatte schon so viel Kaffee. Deshalb dachte ich, jetzt so ein Matcha.
Das ist wie mit Mate. Mate schmeckt keinem Menschen auf diesem Planeten gut das erste Mal und dann auf einmal trinkt jeder das.
Ja.
Was ist das? Warum ist das gehypt? Okay, ich trinke noch einen. Okay, ist geil.
Ach, ich bin ein richtiger Koffein-Junkie auch. Ja, aber zu meinem Album.
Da geht es um Schlafstörungen, weil das ein Thema ist, was dich in deinem Leben schon sehr lange beschäftigt. Ich meine, mit 6 Migräne bekommen. Mhm. Krass.
Ja. Ja, das ist, oder ich habe das Album aufgeteilt in die 4 Phasen des Schlafs. Ich habe mich überhaupt erst, als diese ganzen Träume so krass angefangen hatten und im Zusammenhang mit Antidepressiva, habe ich mich so viel mit Träumen beschäftigt und mit Schlafen, weil ich dachte, hä, es betrifft irgendwie jemand, aber so richtig viel weiß ich eigentlich nicht, außer so Pseudo-Traumdeutungskram.
Mhm. So Zähne verlieren.
Genau.
Das Klischee.
Ja, genau. Soll für Verlustangst stehen.
Mhm.
Gibt's überhaupt keine wissenschaftlichen Nachweise dafür übrigens. Aber gut. Und dann habe ich gedacht, ey, irgendwie ist es doch spannend, diese Phasen so musikalisch zu übersetzen. Also es gibt ja, ne, du bist wach oder kurz vorm Einschlafen, was eigentlich voll die schöne Phase ist, weil im Idealfall kommen da auch nochmal ganz kreative Gedanken, weil du ne zur Ruhe kommst und eigentlich arbeitet dein Gehirn. Du hast nichts, im besten Fall keinen Bildschirm vor den Augen und das ist eigentlich übelst der wertvolle Moment für gute Ideen, aufwachen und einschlafen. Das ist ein bisschen wie so ein Zustand, der einsetzt, wenn du dich mal eine halbe Stunde langweilst und wirklich nichts machst, ne? Wenn dann anfängt, dass deine Ideen sprießen oder so. Und dann bist du ja im Leichtschlaf, da passiert ja erstmal noch nicht so richtig viel, außer dass deine Körperlähmung einsetzt.
Das, wo man so Zuckungen manchmal bekommt.
Genau, ja. Und dann Tiefschlaf, Rapid Eye Movement ist ja die Phase, wo wir unsere Erinnerungen konsolidieren und wo die ganze, der ganze Tag sozusagen bearbeitet wird und wo man auch mit Träumen beginnt. Ja, und das habe ich halt versucht. Und ich auch diese Rapid-Eye-Movement-Phase, ich finde das so gruselig, dass dann so die Augen sich so krass schnell bewegen, diese Pupillen und so. Habe ich versucht, so musikalisch zu übersetzen.
Was ist Phase 4?
Also genau, es ist im Prinzip Einschlafen, Leichtschlaf, Tiefschlaf und Rapid Eye Movement. Ah, ja. Mhm. Und so ist es musikalisch. Es fängt halt sehr dreamy, sehr chillig an und wird dann halt hinten raus so sehr technoid, auch wenn jetzt nicht jeder Song ums Schlafen geht, aber sehr viel um sehr lange wach bleiben und sich die Nächte um die Ohren schlagen, sei es aus Trennungsschmerz oder welche Probleme auch immer man hat. Ja, es kommt im Oktober. Ich bin riesen aufgeregt.
Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast mir, als wir vor deinem Bergfest-Interview haben wir drüber gesprochen, dass wir beide müde sind und warum wir müde sind. Dann sind wir ganz schnell auf Schlafstörungen gekommen und dann sind wir auf Thema Panikattacken im Schlaf gekommen. Und da wieder meine Psychiaterin, die mir mein Ritalin verschreibt, die gibt mir ein Medikament und da sage ich so, ich war den ganzen Tag auf Drogen. Ich vertrag das nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, was wir machen sollen.
Hm.
Danke für nichts.
Ja.
Das Gespräch ist dann vorbei. Weißt du etwas, was helfen könnte? Beziehungsweise, wie äußert sich das bei dir? Das ist ja bei jedem anders.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine krasse Schlafstörung habe, sondern es ist wirklich eher eine krasse Tagesmüdigkeit. Mhm. Ich bin jederzeit bereit, einen kleinen Nap zu machen. Und ich kann eigentlich abends auch einschlafen. Ich kann eigentlich immer schlafen. Es ist nur, dass ich halt nachts aufwache, weil ich halt so krasse Emotionen habe und dann einfach so anfange zu weinen oder so. Oder halt diese Migräne mich in der Nacht heimsucht. Aber ehrlicherweise habe ich das auch noch nie mit jemandem besprochen, weil dieser Prozess, dass ich mich richtig damit beschäftige, ich habe Schlaf als sowas ganz Selbstverständliches wahrgenommen, der hat jetzt erst mit dieser Albumphase begonnen. Deshalb, ich kann dir da leider keinen Tipp geben.
Aber dieses Wachwerden, also dass du jetzt die Migräne, ist klar, da wird man wach vom Schmerz,
ja.
Aber das Emotionale. Ja. Also für dich ist das ja das Normale, weil du kennst es nicht anders, aber für die, die es nicht kennen, die einfach sich hinlegen, 8 Stunden durchschlafen, der Wecker klingelt und auf Arbeit gehen. So, die denken sich dann so, hä, wie man wacht auf und ist von Emotionen überwältigt und weint. Wie geht das?
Ja, ich kannte das vorher auch nicht so krass. Es ist halt wirklich eine Nebenwirkung dieses Medikaments. Und man kann sich das so vorstellen, als hätte man jede zweite, dritte Nacht den krassesten Trennungsschmerz, den man je gespürt hat, ne? Oder auch schlimmere Sachen, also auch, dass ich verfolgt werde und also alles, was ich da empfinde, verkauft mir mein Gehirn so als Wahrheit, dass ich aus Angst aufwache irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß ja nicht, warum ich davon aufwache. Aber irgendwas muss ja so schlimm sein oder mich so triggern, dass der Körper sagt, okay, jetzt mal raus aus diesem Traum. Und ich finde anscheinend selber da nicht mehr raus. Und ich habe mich jetzt auch eine Weile mit luziden Träumen beschäftigt. Aber manchmal denke ich auch, ich will das irgendwie auch nicht beeinflussen.
Also luzide Träume ist ja, wenn du weißt, du träumst gerade und dann kannst du selber bestimmen, was passiert.
Genau, und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel über eine Weile sich was auf die Hand zu malen. Ne, das guckt man sich dann immer mal an, so über mehrere Tage, immer so, ah, okay, da ist es. Und im Traum versuchst du dein Gehirn darauf zu trainieren, auch auf die Hand zu gucken. Und wenn das Zeichen dann da ist, weißt du, oder wenn es nicht da ist, weißt du halt, du schläfst. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und es ist auch mega spannend, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr auf Träumen. Ne? Ich habe oft keine Lust einzuschlafen, weil ich denke, oh nee.
So anstrengend.
Welcher Scheiß holt mich heute wieder ein? Wer macht mein Leben heute wieder zur Hölle? Welche unterbewusste Angst, und das sind viele unterbewusste Ängste, holt mich heute ein? Und da kommen auch ganz viele Imposter-Syndrome-Gedanken hoch, weil ich schreibe das ja alles auf, ne, am nächsten Morgen. Und denke ich erstmal so, okay, weird. Dann lese ich es nochmal durch und denke so, ah, krass. Ich habe einfach übelst krasse Angst zu versagen. Ich habe übelst krasse Angst, von der Bühne zu fallen. Ich habe Angst, dass die Leute nicht klatschen. Ich habe Angst, dass mir Leute die Bühne wegnehmen auch. Ja, also auch so eine Neidgeschichte oder so, was ich jetzt tagsüber eigentlich fühle, das sehr, sehr selten, dieses Gefühl. Und da merke ich, dass das Unterbewusstsein mir so richtig viel aufzeigt. Und ganz oft habe ich vorm Schlafengehen einfach keinen Bock, was heute wieder für ein Scheiß kommt nachts. Und deshalb will ich mich dann manchmal auch gar nicht so viel damit beschäftigen und denke einfach so, okay, jetzt hier schnell durch. Aber oft denke ich mir, oh, wie cool wäre wach bleiben. Und dann würde man alles mitkriegen und müsste, also auch wieder dieses Kontrollverlust, ne? Mhm. Ich habe einfach keinen Bock, da reinzugehen. Aber ich bin auch so müde, dass es dann trotzdem einfach passiert.
Verstehe ich sehr gut. Also ich werde immer wach, ich penne dann ein und schlafe dann und werde dann, wenn ich viel Stress habe, werde ich wach und denke, jetzt ist es soweit, jetzt ersticke ich.
Scheiße.
Also das hat mit Asthma zu tun, das hat mit Begleitung von einem Familienmitglied in den Tod zu tun und einfach mit, einfach das Thema Tod. So, wenn man das einmal gemacht hat, das beschäftigt einen und wenn man dann ganz krasse Asthmaanfälle hat und keine Luft mehr bekommt. Und der Arzt sagt, ja, in 6 Wochen können Sie herkommen. Wir haben vorher nichts frei. Krippi einfach mal zu Hause bis dahin. Genau. Und dann diese Träume. Und rational weiß ich nach ein paar Sekunden so, oh, Gehirn, was soll das wieder? Mhm. Jetzt kommt nicht der Tunnel. Es ist nicht so weit. Du stirbst jetzt hier nicht. Die Nachbarin findet nicht deine Leiche eine Woche später. Aber das passiert alles in Sekunden.
Ja, aber träumst du, dass du stirbst?
Nee, ich träume es nicht. Ich werde wirklich so, also ich penne, ich liege und dann reiße ich mich auf. Ich bin auch schon, ich habe ein Hochbett, bin ich auch schon fast die Treppe runtergefallen. Bin dann wirklich so, also mein Gehirn, das habe ich auch mit meiner Psychiaterin besprochen. Ich habe dann auch tatsächlich visuelle Halluzinationen, zum Beispiel, dass eine Riesenspinne da ist. Dabei habe ich nicht mal eine Spinnenphobie, aber so eine riesige Spinne, da hätte ich schon Angst vor.
Nachdem du die Augen aufmachst?
Genau, wenn ich die Augen aufmache und mein Gehirn, oder da sind überall Käfer oder so, dabei habe ich gar keine Angst vor Insekten eigentlich. Oder ich denke, da ist der Tunnel, also Nahtoderfahrung. Mhm. Ne? Weil mein Bruder hatte das, bevor er gestorben ist, hatte er eine Nahtoderfahrung. Er war vorher der krasseste Atheist auf dem Planeten. Er hat gesagt, ja, wenn ich tot, ist halt so.
Ah, krass.
Und da hat er dann gesagt, so ja, als ich 25 Minuten weg war, da war so ein Licht und es war alles warm und hat es exakt so geschrieben, wie ich das schon in Büchern gelesen habe und das halt immer noch hinterfrage, weil wir werden es alle irgendwann erfahren. Also eine Sache im Leben ist sicher, dass wir alle einmal sterben, aber was da wirklich passiert, finden wir dann erst dann raus. Ne? Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so muss das denn jetzt sein? Jetzt habe ich gerade gut geschlafen. Was soll denn diese Kacke jetzt?
Ja, mein Beileid. Das klingt übelst hart.
Es ist richtig nervig. Und die Tropfen haben leider nicht geholfen, wie gesagt.
Ja.
Space Cake ist nicht so geil, wenn man dann am Tag funktionieren muss.
Aber das ist ja auch eine ganz schwer zu verarbeitende Situation, ne?
Ja. Und? Aber dafür gehe ich ja in Therapie. Also ich habe eine Therapeutin, die ist spezialisiert auf Trauer, posttraumatische Belastungsstörung und auch so die innere Ruhe wieder zu bekommen mit so Hypnotherapie. Mhm. Wir haben noch nicht damit angefangen, weil ich einfach zu viel rede.
Okay. Hey, ich bin gespannt. Berichte mal, wie es dir damit geht. Ich wollte nur sagen, dass ich auch gelesen habe, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man seinen eigenen Tod träumt, weil man dazu halt keine Vorstellung hat.
Ja.
Jetzt hast du vielleicht schon irgendwie eine Vorstellung, aber im Normalfall, gut, bei dir bist irgendwie die Ausnahme, die Regel bestätigt. Im Normalfall sieht man sich nicht so richtig im Spiegel, ist nie jemand anders und träumt auch nicht, dass man stirbt. Also wenn man irgendwo runterfällt, wacht man im Regelfall auf, bevor man irgendwo aufdautzt.
Vielleicht bin ich doch ein Alien.
Ja. Aber ein riesengroßer Käfer.
Ich finde Käfer cool. Ich finde die
faszinierend. Ja, ey, same.
Und wenn die dann noch so leuchten oder so,
ich
verschiedene Farben.
Ich finde
sie
auch cute.
Haben. Ja. Oder auch diese, wie heißen die? Ich glaube, das sind Juni-Käfer. Wenn du im Juni auf dem Tempelhofer Feld sitzt und dann fangen alle Leute an zu schreien und.
Weil die so groß sind.
Ja, weil die einfach die Haare fliegen möchten, weil die denken, du bist ein Baum und die wollen Sex da haben.
Ja. Habe ich auch irgendwo gelesen, fand ich auch lieb.
Von Träumen, wo man Panikattacken bekommt, zu Käfer, die Sex im Kopf haben.
Genau, so ist es ja im Traum auch. Ja.
Ach,
so
du
fühlt sich's an.
Und das ist so, hast du auch so Monsterträume, so das Außerirdische kommen und so?
Außerirdische nicht, aber viele Monster, hauptsächlich aber Männer. Mhm. Also ich werde viel verfolgt, belästigt. Das ist natürlich extrem nervig und so. Ich erzähle das dann meinem Freund, aber der kann das natürlich auch nur in dem Rahmen nachvollziehen, wie ich es ihm erzähle. Ich glaube, diese generelle Angst, das ist ja schwierig für Männer manchmal nachzuvollziehen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall noch nie geträumt, dass mich eine Frau verprügelt oder belästigt. Es sind dann schon meistens Männer. Aber ich träume auch von Seeungeheuern und so. Also ich träume auch viel von Tieren. Mhm. Im Guten und im Schlechten. Aber meistens habe ich irgendein Pferd oder bin mit meinen Katzen im Urlaub oder so. Und ganz oft, ich habe vorhin noch einen Podcast über Träume gehört, da meinten die, man träumt ganz oft, dass man zu spät kommt, wenn man ein pünktlicher Mensch ist. Und bei mir ist es aber nicht so. Ich träume übelst, dass ich zu spät komme. Ich bin übelst oft zu spät. Aber ich renne dem im Traum ganz vielen Dingen hinterher ständig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich träume ganz oft, dass ich im Abi bin und alle fangen an zu schreiben und ich weiß nicht mal, welches Fach es ist. Dabei habe ich mein Abi mit 1,3 abgeschlossen. Also, war aber davor immer eine mittelmäßige Schülerin, aber ich habe mir dann pädagogisches Abi rausgesucht und auf einmal Psychologie und Pädagogik, da, ich verstehe, um was es geht, wie komisch. Nicht mehr Mathe und auswendig lernen und so, sondern verstehen wirklich und es wiedergeben. Genau, dass ich im Abi einfach komplett faile oder ganz oft träume ich, dass ich eine Live-Sendung habe und die Technik ausfällt und ich weiß nicht mehr, wie man moderiert.
Ja, crazy. Ja, aber das ist schon was Unterbewusstes, ne? Das ist kombiniert mit dem, was du so am Tag erlebst.
Ja, aber Imposter, ne? Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wo kommt dieses Imposter bei dir her? Ich meine, du bist wirklich sau erfolgreiche Podcasterin gewesen, 8 Jahre lang. Sau erfolgreich DJ mit wirklich krassen Acts warst du auf der Bühne. Du hast mit Vis-a-vis auch ein Duo gegründet, was jetzt leider durch ihre Erkrankung nicht geht. Mhm. Aber du bist erfolgreich unterwegs und trotzdem dieses Imposter.
Ja, würde ich jetzt schon wieder so sagen, naja.
Mittelmäßig.
Ja, es ist schon alles okay gelaufen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Auch damit, ich bin, glaube ich, jemand, der Sachen nicht so viel zerdenkt. Mhm. Ich bin super im, das schiebe ich jetzt erstmal weg und widme mich was anderem. So bin ich mein Leben lang irgendwie durchgekommen. Mhm. Durch Stress, durch nervige Zeiten, durch Übergriffigkeiten. Ich habe das ganz oft einfach ad acta gelegt und irgendwo schlummert das bestimmt. Mhm. Und dieses Imposter-Ding, ja, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber ich denke ganz oft, okay, das, was ich mache jetzt zum Beispiel im Produzieren, ich werde niemals so gut sein wie jemand, der das schon 30, 40 Jahre macht und so ein Genius ist. Ich denke eher, ich bin auch da realistisch irgendwie. Also ich überschätze mich, glaube ich, selten. Und ich bin damit in der Vergangenheit, glaube ich, ganz gut gefahren, indem ich mich immer so ein bisschen schlechter verkauft habe und die Leute dann so denken, war doch gut. Mhm. Ich glaube, dieses Gefühl, so psychologisch, wenn ich das jetzt mal so ganz ehrlich sage, das hat ganz gut funktioniert immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so meine Strategie ist, so ein bisschen unterm Radar zu schwingen und die Leute dann vielleicht eher zu überraschen, weil ich so Angst habe vor Enttäuschung oder dass es schlecht ist oder so. Mhm. Ja.
Ich mache das auch so, aber ich verstehe auch nicht, warum. Also ich lobe alle um mich rum und finde alle, dass sie einen Hammerjob machen. Und wenn dann dasselbe zurückkommt, dann ist es, nee.
Mhm. Ja, warum? Vielleicht ist es auch, kommst du aus dem Osten?
Nee, ich bin nicht mal Deutsche. Also doch, ich bin in Deutschland geboren, aber in Luxemburg aufgewachsen.
Okay. Ja. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine bescheidene Ostmentalität, die mir so mitgegeben wurde, dass man sich nicht so wichtig macht und die Gemeinschaft ist das Wichtigste. Ich kann auch ganz schlecht um Hilfe fragen. Ich würde lieber, weiß nicht, also 10 Plattentaschen auf einmal tragen, als jemanden zu fragen, ob er mir hilft. Und wenn jemand das anbietet, bin ich so, nein, ich will deine Hilfe nicht.
Du,
und ich weiß auch da nicht, wo das herkommt. Das ist unnötig.
Also ich lebe jetzt seit 10 Jahren in Berlin und habe natürlich auch viele Ossis in meinem Freundeskreis. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie ein Ossi im Herzen bin.
Mhm, ja,
weil ich genau alles das auch mache. Also ich denke immer zuerst an die anderen und ich will nicht zur Last fallen und dass jeder zufrieden ist und nur nicht nerven.
Daher rührt ja auch Kontrollverlust, ne? Okay, wenn es mir schlecht geht, dann muss ich jemanden kümmern, da habe ich so viel Aufmerksamkeit und so. Mhm. Das will ich gar nicht. Deshalb war dieser Gig für mich, glaube ich, auch so besonders am Mittwoch.
Also Bergfest, ne?
Genau, Bergfest von Flux FM. Jeden Mittwoch umsonst freier Eintritt. Das ist wunderschön. Immer 2 Acts kommen vorbei. Deshalb war das für mich so toll, weil ich irgendwie gemerkt habe, dieses Bergfest war übelst besonders für mich, weil sonst verstecke ich mich hinter meinem DJ-Pult, hinter meinen CD-Playern und hinter Musik von anderen. Und wenn ich mit RapperInnen auf Tour war, verstecke ich mich hinter denen.
Ja.
Und letzten Mittwoch musste ich ganz alleine mit einem Mikrofon vor Leuten spielen. Und ich glaube, das war echt nochmal eine Besonderheit für mich, weil ich eigentlich jemand bin, der nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen will, aber so dahinter. Das mag ich dann schon. Ja. Ne? So dafür macht man ja auch irgendwie Kunst. Also ich glaube, dass es wenige Leute gibt, die die gleiche Kunst machen würden, wenn niemand sie hört und niemand sie anguckt und man keinen Cent damit verdient. Ich glaube, das sind die allerwenigsten. Ich glaube, das ist eigentlich gen Null.
Ja. Aber das war das erste Mal, dass du das so gemacht hast?
Mhm.
Ach krass.
Ja, das war mein erster Auftritt.
Ach so, das war mir gar nicht bewusst.
Ja.
Da habe ich nicht gut recherchiert vor dem Interview.
Ich habe das ja auch, glaube ich, nicht so gesagt irgendwo.
Ja.
Also es hätte man sich zusammenreimen müssen. Aber ja, genau. Deshalb absolute Besonderheit, dass man sich so präsentieren muss und alle Augen auf einen gerichtet sind und man kann sich eigentlich hinter nichts verstecken.
Ja, schön.
Aber ich fand es schön.
Wie, mit welchem Gefühl bist du reingegangen und mit welchem Gefühl bist du rausgegangen aus diesem Gig?
Also reingegangen bin ich mit Wutanfällen, weil meine Technik nicht funktioniert hat.
Nein.
Und ich mach das alles nicht mehr mit. Das funktioniert ja alles nicht. Ich kann das alles nicht. Das ist alles scheiße. Und rausgegangen bin ich mit, oh, das war einer der schönsten Gigs, den ich je hatte.
Nein.
Ich habe so viel Liebe erfahren. Ich hab sogar mir gegenüber Stolz empfunden. Ja.
Schön.
Ja.
Ziel erreicht nach 20 Jahren.
Das war wirklich 2 Wochen vorher Proben. Allein diese Technik hat mich gefickt und ich bin eigentlich jemand, der ganz gut mit so technischen Herausforderungen kann, aber diese Live-Set-Geschichte, sich selber zu bauen, dass, ne, so Songs kommen teilweise vom Band, dann spielst du was drüber, dann singst du mit Autotune, das muss alles automatisiert sein. Das ist ein bisschen tricky, wenn man keine Männer um Hilfe fragen will, sag ich mal so, weil es gibt noch nicht so viele Frauen, diesmal wirklich, in diesem Gebiet, die darin fit sind, weil das ein relativ neues Phänomen ist, so dass alle ja Autotune live automatisieren wollen und ne, so viele neue technische Besonderheiten und viele Effekte auf der Stimme und so. Genau, deshalb, es war eine Herausforderung und dass ich das gemeistert habe und niemanden fragen musste, das hat mich glücklich gemacht.
Du hast es gerockt.
Ja, Mann.
Sehr schön. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen, dass Corona für uns beide absolut befreiend war. Du konntest auf deine Gigs verzichten in dem Moment, wo du Panikattacken hattest. Und der soziale Druck ist dann einfach weggefallen, dass man dann nicht mehr funktionieren muss, weil die ganze Welt einfach stillgestanden hat.
Mhm.
Ich höre das immer wieder von KünstlerInnen, egal ob national oder international, die ins Interview kommen, ins Radiointerview, die dann drüber sprechen, dass sie es absolut abfuckt, dass ihr Label von ihnen verlangt, die ganze Zeit Content Creator auch noch zu sein. Mhm. Sie sind ja MusikerInnen. So. Und jetzt sagt das Label, jetzt musst du aber 5 Reels am Tag bauen. So. Mhm. Das ist alles, dass man nicht morgens zeigt, was man auf dem Klo gemacht hat. Wo ich mir denke, so, wo führt das noch hin? Also und dann wundert sich jeder, also die ManagerInnen oder Labels wundern sich, warum ihre Artists dann Angststörungen oder Depressionen haben oder den Druck nicht aushalten. Weil man halt die ganze Zeit alles, sein ganzes Leben abfotografieren oder also filmen muss und immer lächelnd und so. Und man kann sich ja gar nicht mehr auf die Musik konzentrieren. Wie ist das bei dir, seit Corona dann vorüber ist und die Welt wieder aufgegangen ist?
Ich würde gerne mal Statistiken dazu sehen, ob es Artists nicht vorher auch genauso beschissen ging. Also klar, es ist nochmal eine extra Aufgabe, aber ich glaube, dass KünstlerInnen irgendwie psychische Struggles haben, das existiert schon vor Social Media. Aber es wäre spannend, das mal rauszufinden.
An was liegt das nur in deiner Meinung nach?
Dass es auch immer so war oder?
Mhm.
Naja, wie gesagt, ich glaube, dass das eigentlich ein relativ unnormaler Zustand ist, dass alle dich abfeiern, ungefragt, dass du jeden Abend so viel Zuspruch bekommst und selber gar keine Zeit hast, das zu verarbeiten.
Mhm.
Ne, der Schedule ist so full. Ich habe eigentlich keine halbe Stunde in der Woche, wo ich mich mal hinsetze und wirklich mal drüber nachdenke und nochmal durchgehe. Ah, wie war denn das und so. Und ich glaube, ja, dieses Pensum und natürlich kostenloser Zugang zu fast allem ist irgendwie nicht besonders gesund für die Psyche. Und heutzutage mit Social Media, ich habe das natürlich auch oft gesagt, dass ich darauf keinen Bock habe. Und ich habe darauf auch keinen Bock. Ich bin super spät zu TikTok. Ich finde die Plattform mega toxisch, auch wenn ich weiß und auch aus Interviews, die du geführt hast, dass es auch Menschen hilft, ne, mit Diagnosen, obwohl man da, glaube ich, auch vorsichtig sein muss, aber ne, mit einer Community, mit Leuten, die ähnliche Probleme haben und so. Da verstehe ich schon, dass das hilft. Prinzipiell glaube ich aber, dass es irgendwann so einen Tag geben wird, wo ich denke, krass, auf dieser Plattform habe ich partizipiert. Diese Plattform, wo du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast, was passiert mit deinen Daten, was ist mit dem Algorithmus, wie beeinflusst es unser politisches System.
Und Faktencheck, ne? Jeder kann alles hochladen, ohne dass es irgendwie,
absolut,
dass es Quellenangaben gibt.
Voll, und es klingt dann auch so ein bisschen verschwörermäßig, aber soweit ich weiß, also diese chinesische Firma, die das gegründet hat, musste das ja dann auch an den Staat verkaufen sozusagen, und es gibt einfach eine komplette Kontrolle über die App, aber die wenigsten ChinesInnen, können das im vollen Umfang nutzen. Und das ist doch schon irgendwie weird.
Ja,
so.
Total.
Und generell diese ganze Diskussion, also ich glaube, man ist sich vielem bewusst und trotzdem spielt man da so mit. Und das ist das, was mich eigentlich mehr abfuckt, dass ich in diesem System von Industrie, von Firmen, wo ich weiß, euer Chef ist ein Diktator oder ein übelster Wichser, investiert in Waffen. Du hast es ja eigentlich bei jedem Global Tech-Unternehmen. Hm. Genau, es ist nicht nur Streaming, sondern so generell, dass man da mitspielen muss, das fuckt mich am meisten ab. So, das bereitet mir am meisten Kopfschmerzen. Und da frage ich mich, ob man nicht irgendwann aufwacht und denkt, ah krass, eigentlich habe ich das die ganze Zeit gewusst, ich habe trotzdem mitgemacht, wie Fast Fashion oder Fleisch oder so. Ne? Wir essen jetzt keins so, aber genau, und dieser Content, da habe ich jetzt mittlerweile eingesehen, also ich versuche so wenig wie möglich zu konsumieren, trotzdem ist meine Bildschirmzeit komplett gaga. Ich versuche es als verlängerten Arm der Kunst zu sehen und mit diesen Gedanken und so, hey, du kannst Content machen, der dir gefällt, mach es einfach so, wie es dir Spaß macht, sieh es als irgendwie eine schöne Kunstform an zusätzlich, und damit fahre ich ganz gut und ich kann mich so ein bisschen frei machen von Likes. Klar ist es irgendwie geil, wenn es viral geht. So fühlt sich auch einfach gut an, ne? Ist ja auch dafür programmiert, genau, nur dafür. Mhm. Und zu verstehen, wie funktioniert der Algorithmus? Okay, mir werden 10 Videos angezeigt, nur weil das 11. geil ist. So mit diesem ganzen Wissen kann ich damit besser umgehen. Es baut dann nicht mehr so viel Druck auf. Aber ich glaube, das Ganze rundherum ist eigentlich mein größeres Problem.
Mhm. Das heißt, du machst es wirklich, also wenn du Bock drauf hast, nicht wenn irgendwie...
Doch, ich mache das schon auch, weil Leute mir das sagen. Also das Label. Es ist schon der Klassiker, aber ich mache es nicht mehr mit, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, weil dann machst du irgendwie Trash, sondern ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, okay, was macht mir Spaß? Hey, das filme ich und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber ich bin auf jeden Fall gerade in der Promophase eine Content-Maschine, weil ich ein Rädchen in dieser Musikindustrie bin und generell dieser Verwertungslogik unterworfen bin, sonst würde mir keiner Geld geben.
Wie nimmst du die Motivation mit den Hürden, die du hast durch deine Migräne, durch die Emotionen, die Schwere des Schlafes, was du mit Schlaf verbindest? Wie machst du das, wenn du immer müde bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ey, dieses Müdesein ist, glaube ich, super frustrierend.
Ja.
Weil du ja ganz oft denkst, oh, ich könnte jetzt was Schönes Kreatives machen, aber mir fallen so die Augen zu, ich kann eigentlich nicht...
Keine Kappa mehr.
Genau, oder die Migräne weißt du ja dann wahrscheinlich auch selber, das ist ja nicht in 4 Stunden vorbei, sondern es zieht sich den ganzen Tag, vielleicht noch 2. Das ist ja eine Sache, die dauert. Und die Motivation finde ich eigentlich nur darüber zu sagen, ich bin jetzt 36 Jahre, ich weiß eigentlich, seit ich 10 bin, dass ich Musik liebe und dass ich das machen will und dass es ein übelstes Privileg ist, dass ich das machen darf, dass ich mir das selber erarbeitet habe. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Und dass ich übelst schöne Menschen habe um mich rum, also gerade auch meine Freundinnen jetzt wie Tam oder A-Wing oder auch Joel Miles, der auch mitgespielt hat. Das sind alles fantastische Artists und es ist beflügelnd, zusammen Musik zu machen. Und das motiviert mich und gibt mir da irgendwie auch Kraft, so dass man eine Peer Group hat. Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nicht mehr mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten, und dieses Credo, damit fahre ich eigentlich ganz gut und das checke ich auch direkt vorher. So, gibt es hier irgendeinen Wichser in dem Label? Ja, dann war's das.
Ja.
Und das ist natürlich alles ein Privileg. Genau, und das ist das auch, was ich meinte. Dann mache ich mir über die anderen Sachen gar nicht so viel Gedanken, sondern ich nehme die einfach so hin. Ich habe jetzt den Gig, ich brauche das Geld, ich bin selbstständig. Ich gehe da jetzt einfach hin, weil ich werde es schon irgendwie überstehen. Und es ist ja auch letzten Endes irgendwas Schönes, was so bleibt. Ne? Diese Musik ist jetzt dann einmal draußen, kommt auf Schallplatte und es ist sowas Beständiges, sowas Haptisches, worauf ich hinarbeite. Ne? So ein Post oder so, das ist dann irgendwann wieder vergessen. Mhm. Aber so das dass man das an den Händen hält und man hat was Analoges von sich, was man sich selber ertüftelt hat über Jahre. Ja, das motiviert mich. Und Tiere und Nature.
Und da kannst du dann so machen.
Ja.
Wenn das Baby im Oktober rauskommt.
Bestimmt.
Ja, Tiere und Nature sowieso.
Ja. Geht dir bestimmt auch so, oder?
Total. Also ich bin kein Waldmensch. Ich höre mal von Menschen, dass irgendwie, wenn sie in den grünen Wald gehen oder so oder Müggelsee, dass sie dann irgendwie runterkommen. Wald, da denke ich die ganze Zeit an Zecken.
Echt?
Mag ich gar nicht, ja. Bei mir ist Wasser.
Mm.
Deswegen, ich bin total froh, dass das Studio von Flux FM direkt an der Spree ist.
So schön.
Ich glotze einfach aus dem Fenster.
Ja, verstehe ich voll. So. Das erdet mich auch.
Ja, also alles mit Wasser. Ich kann stundenlang nur aufs Wasser glotzen und drifte dann wirklich so ab.
Das ist auch gesund.
Ja, das ist total beruhigend. Oder ich bin auch so eine Warmduscherin. Ich stehe dann einfach unter der Dusche.
Mhm.
Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die sagen, ja, das ist aber nicht gut für die Umwelt.
Ja, aber es dürfen nur Leute sagen, die einen Fairphone benutzen und ihre Unterwäsche häkeln.
Und die juckt wahrscheinlich, weil sie aus Wolle gemacht ist.
Ja.
Und die ist dann wiederum nicht tierfreundlich.
Ja.
Aber ich habe meinen CO2-Abdruck ausgerechnet und ich darf wahnsinnig viel Flugzeug fliegen, was ich nicht mache. Ich versuche meistens mit dem Zug zu reisen.
Durch den Veganismus?
Durch den Veganismus, weil ich das schon so lange mache. Und ich darf auch wahnsinnig viel warm duschen, weil ich halt nicht so viel Wasserverbrauch habe für das Essen, was ich esse.
Ja.
Und ich kaufe auch nicht dauernd Avocados, wenn das jetzt jemand als Argument irgendwie im Kopf hat. Versuche ich auch nicht zu machen.
Ja.
Und auch kein Palmöl und so weiter. So.
Crazy. Ja, das sollten wir alle mal auschecken, finde ich gut.
Ja.
Was natürlich nicht heißt, dass man den jetzt voll machen muss, den Fußabdruck, ne?
Nee. Also wenn jeder ein bisschen aufpasst, dann sind wir schon, gehen wir in eine gute Richtung.
Word.
Du hast es vorhin angesprochen mit Therapie, die dir dann geholfen hat. Und du hast auch ja eine EP, die Group Therapy geheißen hat.
Mhm.
Hast du denn selber schon eine Gruppentherapie gemacht, außer jetzt mit dem Kollegen Stefan im Sinne von, wir arbeiten an einer EP zusammen?
Nee, ich persönlich noch nicht. Ich kenne viele Freundinnen, die das gemacht haben. Denen hat es auch geholfen. Und dieses Group Therapy war bei uns eher so die Zustandsbeschreibung einer tanzenden Menge. So, weil ich glaube, man kennt das Gefühl, dass wenn man so ausgelassen, also ne, für Leute, die jetzt keine Agoraphobie oder sowas haben, ausgelassen in einer Menschenmenge, wo alle friedlich und sweet sind, dass es sowas Bestärkendes hat, sowas Gemeinschaftliches. Und das war so dieser Ansatz des Songs, so dass man sich so miteinander auslässt und sich so ein bisschen in den Arm legt und einfach alle einen guten Vibe haben und auf der Bühne steht jemand, mit dem man sich connecten kann. Genauso wichtig ist es ja auch als Artist, sich mit den Leuten connecten zu können. Und dass das auf was sehr Therapeutisches für mich hatte.
Welche Art von Therapie hat dir denn in deinem Leben geholfen?
Also ich glaube am meisten eine Therapeutin, die so spezialisiert ist auf Artists und auf so Firmen, die im Musikbereich arbeiten.
Mhm.
Und es ist auch ganz witzig, weil wenn man einmal da war und dann trifft man sie auf so Events und sie sagt so allen Hallo und man sieht dann so, ah, ihr kennt euch, ah, ihr auch, ah, du saßt auch schon mal bei ihr auf dem Stuhl und so. Also da sieht man auf jeden Fall, dass die halbe Industrie zu ihr gegangen ist.
Ah ja, schön, krass.
Genau, das ist ganz witzig und sie fragt dann auch beim Gespräch, hey, möchtest du, wenn wir uns zufällig treffen, dass ich dich erkenne?
Ah ja?
Ja, ja.
Und?
Für mich war es natürlich voll fein. Die ist eine tolle Person. Und die hatte, es ist aber eine bezahlte Therapeutin, muss man dazu sagen, die hatte schon sehr gute Tipps, um mich so kurzweilig aus der Angst rauszuholen.
Mhm.
Ne, da ging es ganz viel um Struktur schaffen, ganz viel auch um Aufschreiben, ganz viel rausfinden, was dir gut tut und das mitnehmen vor so einem Auftritt und so.
Mhm.
Und überhaupt rauszufinden, was tut dir gut so, was kann dich beruhigen. Und diesen Kreislauf, diese Angstspirale, in der man sich da befindet, diese an irgendeinem Punkt zu durchbrechen. Und das hat mir schon geholfen, aber da war ich dann auch irgendwann zu broke, um weiterhin zu gehen. Und genau, dann habe ich habe das dann einfach so alles mitgenommen und angewendet. Aber die Therapien vorher, hey, das war echt eine nette Therapeutin, aber ich hatte auch so krassen psychosomatischen Schwindel und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wenn man diesen Schwindel nicht hat, es ist so schwer, das nachzuvollziehen, weil Schwindel ist eine Sache, die einem so krasse Angst machen kann.
Ist auch wieder Kontrollverlust, ne?
Absolut. Und also es war keine Einbildung, sondern mir war ständig schwindelig. So, ich habe mich eigentlich fast übergeben, wenn ich diese krassen Anfälle hatte. Das hatte ich nur ein, zwei Mal auf Bühnen, aber das war natürlich schrecklich.
Gott.
Genau, und da habe ich natürlich auch lange keine Antworten dagegen gefunden. Und dann war die Antwort der Therapeutin, nee, wir setzen dich jetzt auf meinen Drehstuhl und ich drehe dich und dann stehst du auf und gehst und siehst, dass der Schwindel dir nichts anhaben kann.
Was?
Und dann bin ich so, jo. Wow. Also ne, Konfrontationstherapie, also hat es jetzt nicht gelöst, sage ich mal, mein Problem. Und das meinte ich auch mit, es ist schwierig für Menschen aus der Therapie, die das nicht kennen, diese Auftrittsangst, dieser performative Druck, den man da ausgesetzt ist, da kann man mir nicht helfen, indem man mich auf einem Drehstuhl dreht, irgendwie.
Ich finde es nicht so nice traurig, wäre es lustig, aber es ist nicht lustig.
Ja, genau. War für sie natürlich irgendwie auch schwierig, diese Situation, weil es auch eine Therapeutin war, die viel über die Vergangenheit gegangen ist, ne? Mhm. Oder das war so der erste Ansatz. Gibt es ja auch einen Begriff für, den habe ich gerade vergessen, wenn man viel quatscht.
Tiefenpsychologisch?
Ja, genau, ja. Genau sowas. Also keine Verhaltenstherapie, sondern ne, so, genau. Und dann sind wir halt sehr viele Stunden von meinen bezahlten 12 von der Krankenkasse durch meine Familie durchgegangen, um dann am Ende festzustellen, ey, es gibt auch Leute, die hatten eine schöne Kindheit und ich war so jemand. Meine Eltern haben mich super krass supportet, die sind noch zusammen. Ich bin voll sweet aufgewachsen. Ich habe nur schöne Erinnerungen daran. Es gab einfach andere Auslöser in meiner Jugend, die dafür gesorgt haben, dass diese Panikattacken kamen. Und da hatte ich schon, ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir da was finden. Und trotzdem geht man da so durch. Und das hat mich dann irgendwie auch ein bisschen genervt, weil ich nicht das Gefühl hatte, wir reden über aktuelle Probleme, sondern wir wühlen jetzt in der Vergangenheit, ob es irgendwas gab, was da hätte sein können, weil es muss ja bei jedem was geben. Gibt es vielleicht auch, keine Ahnung, vererbte Traumata, who knows so. Aber in meiner Jugend war das auf jeden Fall nicht so. Meine Eltern waren mega supportive, die waren übrigens auch beim Gig.
Wie schön.
Ja.
Mega süß.
Genau. Ja, das sind so Sachen, ich glaube, da muss jede Person für sich selber gucken und wahrscheinlich durch diese bürokratischen ärztlichen Hürden durch. Mhm. Und man muss wahrscheinlich Sachen ausprobieren. Ich kenne eigentlich fast niemanden, wo es beim ersten Mal gezündet hat, ne?
Nee, ganz viele sind erstmal frustriert und geben erstmal auf und lassen es monatelang liegen und dann wieder Motivation.
Das ist ja auch anstrengend zu suchen.
Ja, total.
Dir geht's schlecht und dann musst du so 10.000 Therapeutinnen abtelefonieren und auf 100 Wartelisten.
Ja, das System ist total im Arsch. Ich hatte jetzt letzte Woche eine niederländische Künstlerin da, die hat einen Song gemacht über einen Therapeuten, die hat monatelang auf ein Erstgespräch gewartet, hat dann über Telefon das Erstgespräch gemacht, was ich auch schon weird finde. Und dann hat dieser Therapeut sie gefragt, wann sie das letzte Mal Sex hatte. Mhm. Wo ich mir denke, so, was geht dich ein Scheiß an? Was ist denn das für ein Erstgespräch?
Scheiße.
Und wollte sie am Telefon diagnostizieren und hat dann am Ende von den 50 Minuten gesagt, so, es ist jemand anderes in der Leitung, ich muss jetzt weitermachen. Und sie hat einen super guten Song darüber gemacht, der auch in den Niederlanden und in Deutschland jetzt immer größer wird. Mhm. Deswegen, also man kann es dann auch kreativ verarbeiten, das ändert ja nichts daran, dass man Therapie braucht.
Ist natürlich ein Ventil auch, ne?
Ja.
Und auch, also mir ging es auf jeden Fall so, wenn ich das jetzt so höre, es tut mir zwar leid für die Leute, aber ich fühle mich damit dann auch nicht mehr so alleine mit meinen Problemen. Weil bevor ich Antidepressiva genommen habe, habe ich niemanden gefunden, der das nimmt. Ich war total hypochondrisch.
Echt?
Ich dachte, okay, ich habe keine Erfahrung, die ganzen Foren waren voll mit Schreckensmeldungen.
Mhm.
Ich hatte so krasse Angst, es lag erstmal 2 Monate zu Hause einfach nur rum, bevor ich das genommen habe.
Das kenne ich.
Genau. Bestimmt auch ganz viele. Und erst als ich dann davon angefangen habe zu erzählen, dass ich es nehme, haben sich Leute geöffnet. Aber ich habe niemanden gefunden. Das war so 2020 oder so. Ich
krass.
Das in so Zeiten. Der mir da offen gesagt hat, dass er das nimmt.
Ja. Christine Nichols hat einen Song drüber gemacht. Citalopran.
Ja.
Sie hat einen Song draus gemacht, wahrscheinlich, weil sie auch nicht genug Leute hatte.
Das werde ich mir anhören.
Ja. Ey, das ist so abgefahren. Ich finde das so traurig, dass so viele KünstlerInnen Songs über mentale Gesundheit machen und dann aber nicht drüber reden. Untereinander. Mhm. Das ist doch abgefahren.
Ja.
So.
Aber das ändert sich auch.
Ich hoffe.
Ja.
Das wäre wirklich schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich jedem stelle. Und ich bin stolz auf mich, nach die 11. Episode, ich habe es in der 10. Episode endlich hinbekommen, die Songs online zu setzen. Und ich frage immer, wenn du dir einen Song aussuchen müsstest, den du in schweren Zeiten gehört hast, den du mit einer Zeit verbindest, die nicht so einfach für dich war, aber der Song hat dir geholfen. Welcher wäre das?
Da darf ich ein bisschen nachdenken, oder?
Natürlich. Ist ja auch gemein, dass ich das immer spontan frage.
Ja, aber da kommt natürlich auch raus, dass ich keine Folge bis zu Ende gehört habe. Aber ich habe mehrere angefangen.
Na, immerhin.
Ich gucke jetzt kurz in meinem Spotify. Da habe ich doch ein paar Lieblingssongs.
Ich habe auch gefühlt 50.000 Lieblingssongs, aber so den einen, der immer geht.
Echt, hast du?
Ja.
Welcher ist das?
Can You Feel My Heart von Bring Me The Horizon. Ich bin so ein kleines Emo-Core-Girl.
Das kenn ich.
Das ist Schreien. Schreien und ganz verzweifelter Text.
Ah, okay, okay.
Und das ist so.
Ja, ich würde mal sagen, es ist bei mir ein Song von Jamie XX.
Oh.
Den liebe ich über alles. Und zwar vom Album In Color, was 2015 rauskam. Und es ist wahrscheinlich, ja, Loud Places. Mhm. Aber es ist jetzt kein schmerzhafter Song. Also ich gehe.
Muss es nicht.
Nee, genau. Ich gehe dann auch nicht in so schmerzhafte Songs rein. Mhm. Aber der hat sowas haptisch-analoges, aufbauendes, melancholisches und der würde mich, glaube ich, niemals nerven. Der ist immer richtig schön. So, ich liebe Jamie XX und The XX und Romy. Das kann ich mir auf jeden Fall immer anhören in allen Lebenslagen, würde ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall auch, wenn es mir nicht so gut geht.
Ich finde, es ist ein sehr friedlicher Song auch. Ist ein bisschen wie so aufs Meer glotzen.
Stimmt.
Stimmt. Das werde ich jetzt machen. Ich würde den Song in ein paar Tagen am Meer mir ganz laut anhören, maximal im Ohr.
Ja, und, das sind doch gute Aussichten.
Ja, sehr gut. Ich danke dir vielmals. Im Oktober, wie gesagt, kommt deine Platte raus.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Four Stages of Sleep wird das Album auch heißen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja.
Hab einen schönen Urlaub.
Danke. Und du noch einen schönen Abend. Tschüss.
Danke, ciao.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den FluxFM-Studios in Berlin-Kreuzberg. FluxFM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.